Original verkorkt, der Podcast über flüssige und überflüssige Eskapaden.
Der Bompel, welche die Gelbompel, die Wasserbompel, det, du oben drüber also Schalter.
Ne, wo steht die Bompe nochmal?
Wo der kleine Tank ist, du daneben steht der 600 Liter Tank und du daneben oben unter Wand, also Schalter, du geht die Lut an.
Okay.
Ja?
Jo.
Gut. Er ist am Fässer putzen.
Ja, das sieht auch schon aus wie ein ausgewachsener Weinbauer. Funktionskleidung von Strauß. Super.
Das muss sein, dass die nicht jeden Tag in die Schule angezogen wird. Das ist gerade
super. Sehr schön. Ja. Ja, ich bin heute auf meiner letzten Mosel, am letzten Tag meiner Moseltour in Wehr an der Obermosel bei Stefan Steinmetz. Wenn man hier aus dem Fenster guckt, dann sieht man die Bahntrasse und dahinter den ruhigen Lauf der Mosel. Und auf der anderen Seite direkt beginnt Luxemburg mit der Cremant-Produktion. Wir haben auch schon einen Cremant im Glas. Der heißt hier auch auf deutscher Seite, zumindest bei Stefan Steinmetz, nicht Sekt, sondern Cremant, ganz bewusst.
Ja, ganz bewusst einfach aus dem Grund, der Begriff Sekt ist sehr gut und schön, aber er wurde leider von den großen Sektkellereien auch für simpelste, einfachste im Tank vergorene Sekte gebraucht und leider nicht geschützt für das traditionelle Flaschengärungsverfahren. Deswegen sind wir sofort mit dem Namen Cremant losgegangen, als es erlaubt war, weil wir nach der Art und Weise herstellen, wieder wie in der Champagne. Die Richtlinien haben wir schon seit 1995, beachten wir die. Mhm. Und als dann Cremant in Deutschland zugelassen wurde, das war 98 oder 99, haben wir auch unseren Sekt direkt Cremant genannt, weil da mit einem Wort einfach ganz klar ist, dass es eine Flaschengärung ist, Methode Champenoise und dass man eine gute Qualität im Glas hat.
Denn die Franzosen haben beachten für ihre Cremant auch durch die Bank weg, also weinrechtlich auch geschützt, ja, diese Flaschengärung. Ne? Egal, ob das jetzt hier in Luxemburg ist. Luxemburg gehört ja auch im Prinzip mit zur französischen Appellation.
Nein, nicht mit zur. Die Luxemburger dürfen seit 1991 ihren Sekt Cremant nennen.
Aha,
seit 91. Und 98, 99 ist es dann bei uns soweit gewesen, dass wir ihn Cremant nennen durften. Das ist, da sind sie sehr offen einfach dazu. Aber was wirklich interessant ist, wir haben den Begriff Liaison Cremant, unseren zweiten Cremant, den haben wir schützen lassen.
Ja.
Und wir haben sofort, also ein paar Monate nach dem Schützen lassen vom Patentamt her, haben wir eine Anfrage aus Frankreich gekriegt, was das für ein Produkt ist, was wir dort abfüllen und Cremant nennen, ob das zugelassen ist, machen. Ne?
Ja.
Also so hellhörig, so wird
das. Das heißt, ihr habt das europäisch schützen lassen sogar? Auf europäischem?
Nein, Deutsch.
Deutsches Marken- und Patentamt.
Genau.
Okay.
Genau.
Ja.
Und, aber die haben das sofort spitz gehabt.
Mhm. Ja. Ja, ja, das taucht dann in den Datenbanken auf. Die haben natürlich so automatische Suchmaschinen, die nach Stichwörtern suchen und dann spucken die das da aus. Ne?
Genau, und dann haben die direkt gefragt, weil ja die Schwefelwerte nochmal begrenzter sind dabei und die Rebsorten sind ja begrenzt. Es dürfen an der Mosel nur 5 Rebsorten, Riesling, Elbling, Weiß, Grau und Spätburgunder dürfen für die Cremant-Produktion benutzt werden. Und danach haben sie direkt geguckt und ich habe denen dann halt unsere Prüfnummer von der Kammer das zugefaxt. Und da stand ja Elbling Cremant geprüft und so weiter, haben sie sich nie mehr gemeldet.
Mhm. Alles noch. Mhm. Witzig.
Ja. Das ist Europa.
Das ist Europa.
Ja, aber nichtsdestotrotz auch diese Art und Weise, dieses Ganztraubenpressen, nicht so fest drücken. Man darf ja nur aus 160 Kilogramm Trauben 100 Liter fertigen Wein herstellen bei der Cremant-Produktion. Die Trauben dürfen nur lose auf die Presse geschüttet werden. Es darf nicht gemahlen, nicht gepumpt, nicht. Das ist schon ein wesentlich höherer Aufwand. Aber das Produkt im Glas nachher, es ist cremiger, es ist weinperliger, es ist geschmeidiger. Ja. Einfach.
Wie lange bleibt er auf der Hefe? 9 Monate?
So etwa? Also Cremant muss 12 ne? Monate.
Genau.
Cremant muss 12 an der Mosel Monate. Muss 12
Deutscher Monate. Sekt müsste, wenn er Flaschen vergoren ist, glaube ich, nur 9 Monate. Ne?
9 Monate, genau. Und wir versuchen natürlich länger. Der Elbling hier liegt jetzt 24 Monate auf der Hefe. Die Liaison war der Abverkauf im Moment zu gut. Deswegen haben wir da ein bisschen wenig im Keller. Mhm. Aber das sind wir am Aufrüsten.
Kommen wieder.
Ja, da haben wir die letzten 2 Jahre mehr abgefüllt, Gott sei Dank, konnten wir da mehr abfüllen und das tut gut.
Ja. Wie waren die letzten Jahre hier an der Obermosel? Man hat ja Obermosel gar nicht so richtig auf dem Plan, muss man ehrlicherweise gestehen. Ne? Also die wenigsten, die an Mosel denken an diesen Bereich hier, wo eigentlich kein Riesling mehr steht, sondern ganz andere Sorten, kommen wir gleich noch zu, weil die Bodenstruktur eben eine andere ist. Insofern bekommt man es eben relativ wenig mit. Also man bekommt die...
Die sind am Keller, Malu. Welchen Tor ruft bei die Kucke, Gott? Nee, kann ich auch. Willst du weiterspielen? Okay. Und dann hält ihr was zu trinken. Ja? Und ja.
Man bekommt so den Hagel mit, wenn er in den Krüff runtergeht und so. Wie waren hier so die letzten Jahre?
Es war okay. Wir haben eigentlich seit fast 10 Jahren keine gute Blüte mehr gehabt. Mhm. Seltsamerweise. Und also eine gute Blüte ist für uns einfach wichtig. Dann sind die Trauben miteinander reif, wenn sie innerhalb von 8 Tagen gleichmäßig blühen. Ja. Dann haben wir im Herbst nicht den Aufwand, unterschiedlich reife Trauben rauszuselektionieren. Und dann ist es einfacher. Ja. Ja. Seit 2003 war der letzte Herbst, wo das der Fall war. Seitdem sind wir jedes Jahr, wo wir 2, 3 bis manchmal 4 Lesegänge machen müssen.
Das ist dann für ein Produkt, was ja vergleichsweise preisgünstig ist, ist es dann schon ein ziemlicher Aufwand. Ne? Und stellt dann auch in Frage, ob so die Preisrelation danach gewahrt ist. Ne? Bei dem
also wir haben noch nicht so hohe Lohnkosten. Mhm. Von daher machen wir den Aufwand einfach. Wir sind einfach zufrieden mit dem Produkt und wir kommen gut zurecht. Ist nicht zu meckern. Ne? Mhm. Das ist, und wenn dann das Produkt gut ist, dann stimmt's. Wir haben aber auch Erntehelfer, die sich Urlaub nehmen. Wir haben Hausfrauen hier aus dem Ort, einige Rentner, die mitgehen. Die machen das mit Spaß und Laune. Die machen das jetzt nicht, um Geld unbedingt zu verdienen. Okay.
Das ist, werden die dann in Naturalien ausgezahlt?
Auch? Die werden auch regulär bezahlt, aber kriegen auch pro Tag 2 Flaschen Wein dazu. Es gibt ein gutes Mittagessen hier, jeden Tag warm gekocht. Mhm. Und das ist für einer, der sagt immer, das ist für mich all-inclusive Urlaub, den ich hier mache.
Ja. Das hat, obwohl man natürlich auch ein bisschen achten muss, dass man vorwärts kommt, das hat ja auch so ein bisschen was Meditatives im Zweifelsfall, wenn man durch die Rebzahlen geht und erntet.
Ja, und so macht er das auch, nimmt er das für sich und er sagt, das ist, er arbeitet auf der Uni, kümmert sich da um Computer, IT und so weiter Sachen und er sagt, einfach nur sich morgens in die Reihe reinstellen, sich zu freuen, wenn irgendwann um 10 Uhr die Sonne rauskommt, schöne Trauben abzuschneiden, mal zu probieren, zwischendurch ein Glas Wein zu trinken, prima, hat er alles, was er braucht. Ja, aber man macht es halt. Ne? Ich frage mich auch oft, was wir hier in Aufwand treiben, wie viel Qualität bringt das im Endeffekt. Aber wenn man das will und wenn man da einen Sinn dahinter sieht, dann treibt man den Aufwand und man macht es und man ist zufrieden mit dem Produkt im aller im meisten Falle. Ne?
Ja, ja, eben, das denke ich auch. Und das finde ich hier auch ganz klar bei allem, was ich sonst so, es gibt auch noch andere gute Produzenten mittlerweile, aber bei vielem, was ich sonst in den letzten Jahren probiert habe, das wollte ich eigentlich nicht unbedingt trinken. Ne? Mhm. Und das ist hier halt völlig anders. Mhm. Und das eben auch bei der Einstiegsqualität.
Ja, ja, und auch, ich meine, wir haben 8 Positionen auf der Liste drauf, 2 Cremants, 5 Weißweine, 1 Rotwein. Man ist bei uns schnell durch mit Probieren, das kann jeder alles. Aber bei uns gibt es halt eben, ich mache keine Strunzweine, dass man nochmal einen extra, einen besonderen Grauburgunder oder Weißburgunder ausbaut. Für mich fehlt in dem Moment was in dem regulären Wein drin. Weil für mich gehören diese Trauben, die extra gut sind, die auch, machen den normalen auch in den Wein auch
normalen Wein.
Besser. Und das ist unser Wein. Und es gibt einen Wein pro Rebsorte, ohne viel noch hin und her zu machen. Und sobald man mit 2 Kategorien da irgendwie anfängt, die einfache Kategorie ist einfacher, weil ich nehme das Bessere raus in dem Moment und ich kann niemals dasselbe in dem Moment erreichen. Das geht nicht.
Und ihr habt ja jetzt auch keine Lagen, die ihr unbedingt getrennt ausbauen müsstet. Ne? Also ich meine, das ist natürlich an der Mittelmosel dann nochmal anders, weil es halt weltberühmte Lagen gibt, wo die Leute halt auch erwarten, dass sie eben eine Wilner Sonnenuhr haben oder was auch immer. Das ist hier ja nicht der Fall. Ne? Also man kommt hier nicht nach Wehr oder nach Perle oder sonst wohin, um irgendwelche Einzellagenweine zu kaufen. Ne?
Das liegt, also wir haben schon ganz früh keine Lager aufs Etikett mehr geschrieben, weil einfach alle unsere Weinberge auf dem Wehrer Rosenberg stehen. Mhm. Und damit ist es kein Unterscheidungsmerkmal. Ja. Es ist kein Charakterunterschied, weil es steht überall Vera Rosenberg drauf. Das hat nicht der Grund, dass die Lage nicht gut wäre, nicht nennenswert wäre, sondern einfach, ich charakterisiere mit der Lage nicht meinen Wein. Und wenn ich halt ein Riesling-Winzer bin und Weine aus unterschiedlichen Lagen habe, da habe ich nun mal einfach in bestimmten Lagen meinen feinherben Wein und in bestimmten Lagen mache ich meinen trockenen Wein und die Restsüßen auch wieder in anderen Lage. Und dann habe ich eine Charakterisierung damit, eine klare Aussage und der Kunde kann was damit anfangen. Und bei uns würde es überall Vera Rosenberg draufgehen, aber das würde nicht viel sagen in dem Moment. Das ist der Grund, warum es nicht draufsteht. Die Lage selber, wir hier, besonders hier der richtige, der ganz alte Rosenberg, wo teilweise Terrassen drin gebaut waren, die zum allergrößten Teil leider Gottes brach liegen. Ein kleiner Ecken wird noch bewirtschaftet. Das waren Weine 1800 irgendwann, die in der Klassifizierung direkt hinter Bockstein und Altenberg und Eilerkupp kamen.
Okay.
Das ist die prägnanteste Terrassenlage, die es hier oben an der Obermosel überhaupt gibt. Sonst gibt es das an der ganzen Mosel eigentlich so, Obermosel nicht nochmal. Und das waren besondere Sachen gewesen. Und das waren damals 10, 11 Hektar, die auch nochmal unterschiedlich kategoriert waren. Aber das war was Besonderes einfach gewesen.
Und wurde das damals mit Riesling bestockt oder mit gemischtem Satz oder auch mit Elbling tatsächlich?
Was damals drin gestanden hat, weiß ich jetzt nicht genau. Also es kann sein, dass Riesling drin war. Also das jetzt nachzuvollziehen, das ist schwierig. Aber der Wein hier aus dem Ort war immer teurer wie der Rest rundherum. Es war einfach so. Ja. Der Florian Lauer hatte mir so eine Lagenkartierung mal zugeschickt und das war wirklich der Hammer, was da drauf gestanden hat.
Und die haben es ja damals auch schon ganz gut gewusst. Ne? Also ich meine, die alten Lagenqualifizierungen, die gelten ja im Prinzip heute noch. Und das, was die Mönche im Mittelalter bepflanzt haben, ist auch eigentlich immer noch in vielen Teilen das, was heute gut ist. Ne? Das
ist schon so.
Kann man so sagen.
Ne? Ja. Ja. Mittlerweile kommen hier oder da vielleicht wirklich mal Probleme in wirklich südexponierten Steillagen, dass es zu warm ist, dass sie teilweise schon zu süß werden. Das müsste eigentlich nicht so sein, ne? Weil die Weinberge spielen dieses Jahr, wo wir ein bisschen später an sind, da spielen die ihr Können einfach aus, weil nur die Zuckerproduktion ist nicht das Nonplusultra. Ne?
Mhm. Es geht nee, natürlich nicht.
Es geht um vieles, was da das Jahr über einfach passiert.
Das ist ja jetzt hier gar nicht so weit entfernt von Trier. Es ist nicht weit entfernt von der Saarmündung und Huvermündung. Trotzdem sind es hier völlig andere Böden.
Ja, wir...
Worauf arbeitest du, Stefan?
Wir arbeiten hier auf Muschelkalkboden. Es ist einfach eine Besonderheit. Man kann sagen, es ist der Beginn oder der Ausläufer vom Pariser Becken, wo wir Muschelkalksedimente haben, die 240 Millionen Jahre alt sind, also nicht so alt wie der Schiefer. Der Boden ist viel erosionsanfälliger. Wir haben hier nicht die steilen Weinhänge, weil dieser Boden nicht so steil am Berg einfach liegen bleibt, sondern mit Unwettern abgeschwemmt wird. Und deswegen haben wir hier eine hügeligere, wesentlich offenere, weitläufigere Landschaft, wie das an der Mosel der Fall ist. Ja, und dieser Muschelkalk, den findet man von Frankreich bis hierher. Wir haben in Deutschland 245 Kilometer Mosellauf und in Frankreich sind es nochmal 300.
Also das macht man sich auch selten klar in Deutschland, glaube ich.
Das wissen die allerwenigsten. Ja. Und wir sind hier eigentlich an der Mitte der Mosel.
Ja. Mhm. Für uns ist es die Obermosel, aber... Ja, für die Franzosen ist es die Untermosel. Also Frankreich fängt ja dann auch in Wehr ist, Entschuldigung, in Perl ist sozusagen das Dreiländereck. Ne?
Genau.
Da hat man Schengen, was man vom Abkommen kennt, und dann fängt er aber auch direkt dahinter Frankreich an.
Ja, und das sind 17 Kilometer von uns hier entfernt. Ne? Wir sind auch über lange Jahre nicht so wahrgenommen worden, weil hier vielleicht kein Schiefer war, weil hier nicht der Riesling unbedingt angebaut wurde. Man könnte auch hier tolle Riesling anbauen. Früher wurde immer gesagt, ja, bei euch ist es ja nicht warm genug, um einen Riesling anzubauen. Darum geht's aber nicht. In der Pfalz wird auf Muschelkalk genauso Riesling angebaut. Das wäre auch hier machbar. Ich selbst will einfach keinen Riesling anbauen, weil wir so viele tolle Rieslingweine an der Saar und an der Mosel haben. Und hier wächst Elbling und Burgunder. Warum sollen wir da auch noch mit Riesling irgendwas anfangen und einen Wein dann vielleicht machen? Das macht keinen Sinn.
Nee, sehe ich auch so. Also, du müsstest dich durchsetzen gegen ganz etablierte Betriebe rundherum, die eben, man erwartet ja auch einen bestimmten Moseltypus. Ne? Und Muschelkalk-Riesling ist nicht das, was man an der Mosel erwartet. Ne?
Nicht erwartet, genau.
Die haben eine ganz andere Struktur, die Weine. Und also das wäre, glaube ich, auch echt schwierig, das durchzusetzen.
Ja, und dann hat man vielleicht einen Wein und dann hat man keinen Vergleich, auch im Betrieb selbst. Das ist beim Spätburgunder schon gerade schwer genug, wenn man nur einen Rotwein anbietet. Der Kunde kann nicht mal probieren zwischen zweien. Und es ist einfach schöner, wenn ich Elbling, Weiß, Ochs, Grauburgunder nebeneinander stehen habe, probieren kann. Das sind Weißweine, alle trocken ausgebaut. Und dann, ja, entweder ich mag diesen ganz simplen, einfachen Elbling oder ich mag halt den kräftigeren Grauburgunder, wo ein bisschen mehr Schmackes drin ist, gerne. Aber wenn man nur einen Wein zur Möglichkeit hat, zu probieren, der Kunde kann nicht wählen in dem Moment. Ne? Mhm. Das ist ein bisschen schwieriger dann einfach. Das haben wir jetzt auch festgestellt, seitdem wir die Liaison Cremant haben, neben dem Elbling Cremant. Es gibt einfach Kunden, die möchten ein bisschen mehr was Gefälligeres, Geschmeidigeres, Intensiveres im Mund haben. Andere sind viel lustiger gelaunt mit dem Elbling, der ein bisschen spritzig, rassig ist, den man den ganzen Abend lang trinken kann und einfach eine schöne Feier damit haben kann. Mhm.
Der Elbling ist eine ganz klassische Sorte, ist eine sehr alte Sorte, eine ganz alte deutsche Rebsorte, wahrscheinlich so ähnlich alt wie Weißer Heunisch etc., den man heutzutage nicht mehr unbedingt in den Weingärten findet, war aber häufig die Leitrebsorte in gemischten Sätzen.
Ja.
Es gibt ja noch gar nicht so lange, macht man sich auch, glaube ich, selten klar, noch gar nicht so lange den Ausbau einzelner Rebsorten. Eigentlich hat es ja bis ins letzte Jahrhundert hinein im Wesentlichen, also in vielen Landesteilen, nur gemischte Sätze gegeben, wo man ganz viele Rebsorten in einem Weinberg hatte. Ne? Und Elbling war, glaube ich, die so in der Mitte etwa reif wird. Ne? Es gibt früher reifende und später reifende Sorten. Und der Elbling, wenn der Elbling reif war, hat man dann geerntet. Ne?
Ja, so in etwa. Also hier war bis vor dem Zweiten Weltkrieg, hat hier noch vieles im gemischten Satz gestanden. Mhm. Und sogar, dass die Weinberge noch nicht einmal in Zeilung gepflanzt waren, sondern die Stöcke haben kreuz und quer auf den Terrassen einfach gestanden. Okay. Und erst mit der Systematisierung, mit Industrialisierung und also Maschinalisierung, die einfach kam, hat man dann angefangen, in eine Zeilung zu gehen, damit man mit dem Pferd die erste Zeit pflügen konnte, durch die Weinberge durchfahren konnte. Und vorher wurde alles mit der Hand gehackt. Und da war es gar nicht interessant, dass die in einer Zeile genau gepflanzt waren. Da hat man rundherum gehackt mit der Hand und die Arbeit war gemacht gewesen.
Das ist ein Weingut, auf dem Familie lebt und auch gearbeitet wird. Ne?
Ja, heute ist aber auch die ganze Familie da mit allen Enkelkindern. Okay. Und das hört man rundherum. Wir hätten mal hinter das Haus müssen gehen.
Ja, das macht nichts, glaub nicht, dass es.
Im Keller ist der Hanno gerade am Tanks putzen, sonst hätten wir es da auch gehabt.
Wie würdest du den Elbling charakterisieren? Als Rebsorte?
Der Wein? Hm? Der Elbling ist ein ganz einfacher, simpler Qualitätswein. Er lebt von seiner Säure, die apfelmäßig, ein bisschen zitrusmäßig geprägt ist. Aber es sind keine großen Aromen drumherum. Und deswegen muss man just beim Elbling wirklich sauberst arbeiten und aufpassen, dass da keine Fehltöne reinkommen, weil die schmeckt man einfach sofort. Mhm. Wir haben zwei Elblingweine, einer im Liter, einer im Dreiviertelliter. Das sind zwei unterschiedliche Weinberge, die 200 Meter auseinander liegen. Der im Liter ist ein bisschen tonhaltiger Boden, ein ganz klein bisschen ganz feiner Sand mit drin, aber schon da muss man aufpassen mit Verdichtungen durch den Tongehalt, der da ist, bei welchem Wetter man drin arbeiten kann. Und der zweite Elbling, den wir jetzt hier im Glas haben, ist auf einem richtig tiefgründigen Muschelkalk, ein ganz humoser Boden mit klein bisschen Sand und Kieselsteinen drin, und es ist einfach jedes Jahr, auch wenn der 8 Grad Öxle weniger hat im Herbst, wie der einfache im Liter, der Wein schmeckt besser. Mhm. Und das ist für mich Terroir, das ist Boden und das ist jedes Jahr einfach so. Hier hat man einen Mund voll Wein und der einfache im Liter, der ist ein bisschen fruchtiger, ein bisschen leichter, ein bisschen einfacher, aber das sind 200 Meter Unterschied und zwei ganz verschiedene Weine. Und eigentlich müssten wir die Weinbergsnamen aufs Etikett in dem
bei
Moment
den beiden.
Bei den beiden draufschreiben. aber das ist beim Weißburgunder ist das genauso. Da machen ein paar Meter Unterschied, ist der Wein schon wieder anders. Und das hier ist ein flacher Wein, ein ebener Weinberg und trotzdem ist der Wein genial, der daraus kommt. Egal, ob jetzt Elbling oder Weißburgunder oder Oxavar, was auf dem Boden steht, es ist immer eine Nummer besser wie ein paar Meter weiter weg wieder.
Das erste Mal habe ich von diesem Elbling gelesen bei Walter Balzer-Rowiak. Ist ja auch ein Verehrer, also Weinjournalist, der vor, ich glaube, 2 Jahren etwa mal so ein paar Artikel, die er geschrieben hat, zu einem Buch zusammengefasst hat, dem demokratischen Weinbuch. Da tauchst du vergleichsweise am häufigsten auf, glaube ich. Also er schreibt ja über vieles, aber du tauchst mit dem Elbling, vor allem in Verbindung mit Spargel, tauchst du immer wieder auf. Und ich komme selber aus einer Spargelgegend am Niederrhein.
Ja.
Ganz klassische Spargelgegend. Und insofern ist das bei uns natürlich auch sozusagen Nationalessen ab April, Mai. Und wir haben das natürlich ausprobiert. Es passt wirklich ausgezeichnet.
Ja. Ja, und dann haben Sie über zig Jahre damals in der Redaktion haben Sie Elbling und Austern verkostet.
Ja, das glaube ich auch. Das ist auch.
Das ist auch im Buch.
Auch was
passt,
gut funktioniert. Ja.
Ich mag zwar keine Austern, aber das ist halt Geschmackssache einfach. Ich esse super gern Fisch, Muscheln, alles, aber Austern ist nun mal nicht mein Ding, obwohl wir hier Elbling anbauen und man das genießen könnte. Er hat so an dieser Einfachheit und ihm ist halt über Jahre aufgefallen, wir waren nicht immer hier die Nummer eins mit dem Wein, aber wir waren immer Zweiter oder Dritter. Hm. Aber immer also gleichmäßig oben mitgespielt. Und das ist auch das, was ich einfach will. Ich will gern gleichmäßig eine richtig gute Qualität haben und nicht in einem guten Jahrgang mal eine super Qualität und in der unreifere Jahrgang, das schmeckt man dann direkt raus. Ich streng mich in einem schlechteren Jahrgang, streng ich mich dreimal mehr an, das Beste rauszukriegen. Und wenn wir einen guten Jahrgang haben, dann kann man einfach mal ernten. Dann soll man das einfach mal nehmen, dass es einem geschenkt quasi wird. Da kann man sich ein bisschen ausruhen und ein bisschen laissez-faire sein, aber schwierige Jahrgänge, da muss man Gas geben und das Beste einfach rausholen. Ich sage immer so, ja, das kann man jetzt auf dem Band schlechter so sagen, wenn ich es nur zeige, aber wenn man ein Metermaß hat, einen guten Wein zu machen, das sind 5 cm auf dem Metermaß. Aber einen genialen Wein zu machen, das sind 100 cm Arbeit. Ja. Und es wird immer akribischer, es geht in immer mehr Einzelheiten rein und es wird immer schwieriger, da reinzukommen.
Ja, das glaube ich. Ist das alles handgeerntet oder fahrt ihr auch mit Maschinen hier durch den Weinberg?
Wir ernten alles mit der Hand.
Das ist wahrscheinlich auch nicht unbedingt überall so hier, oder?
Das Allermeiste wird mittlerweile mit der Maschine geerntet. In Luxemburg gegenüber wird noch sehr, sehr viel mit der Hand auch geerntet, weil die auch sehr viel selektionieren. Das ist alles so eine Sache, die Maschine selektioniert nicht, noch nicht. Die sind da am Tüfteln und am Machen dran. Aber wie dieses Jahr, wenn wir eine Blüte haben, die über 14 Tage, 16 Tage geht, dann sind die Trauben nicht gleich reif. Und wenn die Maschine drüber geht, muss sie alles ernten. Die Maschine kann nicht nur die besten Trauben rausnehmen, das kriegt sie nicht hin. Und wenn wir dann hingehen sollen und wir ernten mit unseren Helfern, machen wir die Vorselektion. Und wenn es dann zum zweiten Mal reingeht, wo es eine simple, einfache Arbeit ist, wo die Leute nur noch abschneiden müssen, die Blätter sind schon weggemacht und da geht es doppelt so schnell durch wie beim ersten Mal. Also für jetzt nur den Leuten diese Selektionsarbeit machen lassen und das einfach mal weglesen soll, die Maschine machen, das gönne ich auch meinen Lesern, dass die das machen können. Und wenn wir mal einen guten Jahrgang, einen einfachen Jahrgang von der Ernte her, wo nicht selektiert werden muss, großartig im Weinberg hängen haben, dann sind die Leser mit der Hand auch schnell da durch. Und dann will ich das auch, dass die den Genuss einfach mal haben, ein Jahr mit Spaß wegzulesen, ohne sich viele gedacht, oh, schon wieder faule Trauben, die müssen auf den Boden und ach, die da ist noch nicht reif, die lassen wir noch hängen, die ist gut, die da müssen wir mal probieren, die ist noch zu grün, die muss noch hängen bleiben. So.
Ja.
Da muss man, finde ich, auch für jeden Verständnis in dem Moment haben. Ja, und wir haben halt einfach die Blüte und das Wetter nicht so im Griff, dass diese Selektion nachher nicht mehr nötig wäre. Ja.
Sonst wäre es ja tatsächlich jedes Jahr das gleiche Produkt.
Dann wäre es wirklich das gleiche Produkt.
Aber so genau will man es ja auch
wieder nicht haben.
Elbling ist eine Sorte, die schon auch ordentlich Ertrag bringt. Ne? Also da muss man wahrscheinlich auch aufpassen, wie viel man da tatsächlich nachher aus dem Weinberg rausholt und wie viel man vorher schon, weiß ich nicht, schneidet, Grünlese macht oder so.
Also der Elbling kann einen deftigen Ertrag bringen, aber Weißburgunder, auch Chardonnay und Riesling
kann auch
da wurden dicke Ernten gefahren. Aber wir sind halt so diese kleine Enklave an der Mosel, auf die man diese Mengenproduktion immer abgeschoben hat. Wir waren da immer so dieser Lindwurm dran, auf dem man das so zugeschustert hat. Das ist irgendwo ein bisschen schade. Mengenproduktion kann ich mit allen Trauben eigentlich machen. Aber was beim Elbling definitiv nicht eklatant auffällt, ist, ob ich da 10.000 Liter pro Hektar ernte oder nur 5.000. Das Mostgewicht geht nicht dafür um 30 Grad Öxle nach oben. Der Elbling bringt auch bei einem vollen Ertrag von 125 Hektoliter, bringt er auch noch seine 65 Mostgewicht, und das ist ein Elblingwein in dem Moment. Mhm. Und wenn ich den auf, wie wir das bei dem zweiten hier, der bessere, wo wir so einen Ertrag zwischen 80 bis 100 Hektoliter so anpeilen, dann haben wir hier und da 5 Grad Öxle vielleicht mehr. Mhm. Das ist nicht eklatant. Im Geschmack macht es sich bemerkbar, wenn ich eine kleinere Ernte einfach habe. Und der Elbling ist eine Traube, die ist extrem kompakt, extrem schwer. Wenn wir bei Burgundern ein Traubengewicht bei Reife zwischen 250 und 300 Gramm haben, haben wir Elbling-Trauben, die gehen auf 500 Gramm, können die fast hochgehen. Und die ist extrem kompakt, extrem schwer. Und der optimale Reifepunkt von einer Elbling-Traube, dann ist die Haut hauchdünn nur noch. Mhm. Und wenn ich sie in die Hand nehme, kommt schon fast der Saft rausgelaufen.
Also kurz vorm Platzen.
Kurz vorm Botrytis kommt dann schon von alleine fast drauf, weil die Haut so dünn ist, dass der Pilz mühelos durch die Haut durchdringen kann. Und diese schwere, kompakte Traube hängt trotzdem an einem grasgrünen Stiel. Mhm. Und es ist die ungeeignetste Rebsorte, um mit dem Vollernter zu ernten. Sie lässt nicht so an, vom Stiel locker, ja, und sie wird einfach mit Gewalt runtergeschlagen. Ja. Und deswegen macht es keinen Sinn, einen Elbling mit der Maschine zu ernten. Und bei dem ganzen Fasswein, Kellereienwein und so weiter, der halt geerntet wird, der Preis spielt heute noch sich in demselben Spektrum ab, wo er sich schon vor 40, 50 Jahren abgespielt hat. Obwohl Lohnkosten, Maschinenkosten eklatant gestiegen sind, kämpft der Winzer noch mit demselben Preis pro Liter mal mehr, mal wenig irgendwo herum. Und denen bleibt gar nichts anderes übrig, wie mit der Maschine durchzufahren und möglichst kostengünstig das Ganze zu ernten. Da wir aber einfach den Wein selbst ausbauen und auf der Flasche verkaufen, haben wir die Möglichkeit, einen höheren Erlös zu erzielen. Und dann kann man auch sich die Handarbeit einfach antun und ein besseres Ergebnis, eine bessere Qualität einfach ernten. Ja.
Wie viel Elbling wird hier so noch angebaut etwa? Hast du einen Überblick, wie viele Hektar das sind hier?
An der Mosel werden noch so, Obermosel, knapp 700 Hektar werden, glaube ich, bebaut. Mhm. Und davon sind bestimmt 580 Hektar Elbling. Mhm. Also es waren früher ja fast 90%, wenn nicht noch mehr, nur Elbling, der hier angebaut wurde. Das ist auch noch sehr, sehr hoch, was einfach in Elbling angebaut wird. Hm.
Ja, und abgesehen von hier findet man ihn auch nur noch relativ selten in Deutschland. Ne?
Ja,
es ist so. Gibt halt irgendwie, Proschwitz zum Beispiel macht einen ambitionierten Elbling.
Ja. Und dann an der Mosel, an der Untermosel, Kochmar-Krampen, ist so eine Enklave von 5 Hektar, was da an Elbling angebaut wird. Die durften das von früher her noch bis Anfang der 90er, war das genau reglementiert, welche Rebsorte wo angebaut werden darf. Mhm. Und bei der Entbürokratisierung, die wir als Winzer gerne fordern, fängt man aber dann mit dem Unnötigsten an, und das war die Freigabe, es darf jetzt alles überall angepflanzt werden.
Okay.
Ja, das ist dann Entbürokratisierung irgendwo, was noch irgendwo Sinn hatte, weil es gibt einfach, finde ich, Rebsorten, die passen irgendwo hin, und es gibt Rebsorten, die passen nicht unbedingt irgendwo hin. Und wenn wir das an das Jahr 2010 denken, wo hier und da Das war nicht das reifeste Jahr, was da war. Aber der Elbling und der Riesling, die haben hier tolle Weine gemacht. Und das war gut, was da rauskam. Und dann muss man manchmal sich so fragen, wenn es hart auf hart kommt von der Vegetation her, dann hinken die Burgunder ein klein bisschen hinterher. Aber Sauvignon und Merlot und Cabernet und so weiter, das bleibt grün. Mhm. Das wird dann, wir sind einfach hier noch in den nördlicheren Anbaugebieten. Ja. Und der Klimawandel, die Schwankungen dabei sind extrem. Und die werden noch extremer wahrscheinlich. Es geht nicht nur darum, dass es wärmer wird. Mhm. Nee. Sondern es kann warm und kalt wechseln.
Das kann man ja teilweise gar nicht feststellen. Es ist tatsächlich nicht die Klimaerwärmung, sondern der Klimawandel. Ne? Also die Begrifflichkeit hat sich ja tatsächlich auch so ein bisschen verändert.
Ja, und die Variabilität vom Wetter ist viel, viel höher. Und es geht in keinster Weise, Juche zu schreien, jetzt haben wir 2 Grad mehr Durchschnittstemperatur, wir können jetzt hier alles anbauen und alles wird gut und so weiter. Das ist es gar nicht. Und das verkennen sehr, sehr viele Leute.
Ja. Also ich denke mal, man kann durchaus auch Erwärmung feststellen.
Ja.
Man kann mittlerweile besseren Spätburgunder ernten, beispielsweise an der Mosel, als vielleicht früher. Man kann in der Pfalz Syrah anbauen, was man früher eigentlich nicht hätte machen können. Und der reift dann auch durch. Aber es ist, glaube ich, vor allen Dingen das Extreme, was mehr zu schaffen machen wird. Ne? Die Ausschläge.
Der Niederschlag. Wir hatten im Winter dieses Jahr zum Beispiel sehr wenig Niederschlag. Dann ein Mai, Juni, der völligst nass war, zu viel Wasser. Allerdings zu viel Wasser nur in Anführungsstrichen. Wir haben jeden Tropfen im Juli und im August gebraucht, der im Mai gefallen ist. Mhm. Aber wir bekommen im Sommer teilweise stark Niederschläge, die der Boden aber oft in dem Moment gar nicht aufnehmen kann. Oberirdisch direkt abläuft, vor allen Dingen in steileren Weinbergen. Mhm. Und der Winter wird trockener. Und dann muss man im Weinberg draußen viel individueller arbeiten, dass man das Winterwasser auch wirklich in den Boden reinbekommt. Im Sommer, wenn es zu nass ist, lassen wir die Begrünung wachsen, mähen sie einmal ab. Aber wenn es trocken wird, walzen wir nur nieder, damit das Wasser auch im Boden bleibt. Und da muss man extrem individuell, finde ich, drin sein. Und wenn man dann als Weingut zu groß wird, kann ich gar nicht mehr so schnell agieren auf diese Wetterumschwünge. Und da liegt für mich die Herausforderung für die Zukunft drin, flexibel, individuell auf so Sachen reagieren zu können. Und eben nicht zu groß zu werden und nach einem 0815-Schema alles zu bewirtschaften. Und das ist vom Klimawandel für mich die Herausforderung. Wenn wir das Wasser brauchen, muss es rein. Wenn wir zu viel haben, muss man versuchen, dass die es mit raus wieder bringt. Und das ist ein Hin- und Her-Spiel. Das ist ein Fußballspiel in dem Moment.
Und Ping-Pong.
Ja. Ja. Wir haben den Auxerrois im Glas. Mhm.
Auxerrois hat man auch selten in Deutschland, findet man selten.
War ja auch früher im Badischen zugelassen.
Ja, findet man den auch noch. Also ich kenne ihn ganz schön vom Bodensee, von Aufricht zum Beispiel, aus Meersburg.
Und dann in der Pfalz gab es so ein paar Winzer, die durften keinen Auxerrois pflanzen, haben aber dann vom Rebveredler Auxerrois gekauft und sie haben Weißburgunder auf die Rechnung geschrieben. Aber sie wollten unbedingt einen Auxerrois haben. Ne? Und dann immer, es steht zwar Weißburgunder drauf, aber es ist ein Auxerrois. Waren sie ganz stolz immer gewesen. In Luxemburg wurde ganz, ganz viel angebaut, ein bisschen zu viel. Dadurch hat er den Namen ein bisschen in Luxemburg verloren. Und hier waren es zurzeit 3 Betriebe an der Obermosel, die ihn angebaut haben. Mittlerweile haben etliche ihn mit im Angebot. Viele bauen ihn für mich zu dick, zu intensiv aus. Für mich ist der Auxerrois unser Kabinettwein. Neben dem Elbling im Liter soll es der leichteste sein, den wir haben. aber trotzdem markant, ein bisschen Würze und markant.
Ich finde auch, das ist sehr markant. Aber man merkt direkt in der Nase schon, das ist ein ganz frischer, straffer Wein, der überhaupt keine Breite hat. Ne? Null.
Ja. Ja. Aber interessant von diesem Spiel, was er schon in der Nase hat. Und beim Oxava muss man unheimlich aufpassen, wenn er zu süß als Traube wird, gibt es unheimlich viele Estertöne von der Gärung her. Und das kann ganz schnell in so einen brandigen Ton nachher beim Wein gehen. Und wenn ich das dann mit mehr Restsüße wieder kaschieren muss, dann wird es langweilig. Das macht, keinen Spaß. Und die werden auch erst nach einem Jahr, fangen die erst an richtig zu schmecken. Mhm. Da zeigen sie erst richtig so ihre Stärke.
Das ist aber jetzt aktueller Jahrgang, oder? Mhm.
Wir haben noch immer nur einen Jahrgang im Verkauf. Mhm. Was keinen großen Sinn macht, noch mit verschiedenen Jahrgängen nebeneinander zu hantieren. Man müsste bei den Kunden immer zwei Flaschen von jeder Sorte noch aufmachen. Wir kriegen so schon die Probeflaschen nicht alle weggetrunken. Mhm. Und das wäre auch schade einfach um den Wein.
Ja.
Aber trotzdem muss man einfach, finde ich, viel mehr nochmal darauf hinarbeiten, dass es nicht immer der neueste Jahrgang sein muss, dass man auch so einen Weißwein mal ruhig 2 Jahre mal liegen lassen kann, also ein Jahr mal mindestens, um mal zu schmecken. Natürlich hat man im Frühjahr diese animierenden Aromen von der Gärung, diese Primäraromatik ist da, die ist anregend, die animiert. Aber dafür hat man ein Jahr später intensive Reifearomen, die genauso eindrucksvoll sind, aber eben nicht so opulent in dem Moment.
Ja. Beim Elbling lohnt sich das, glaube ich, nicht unbedingt. Das ist ein Wein, den man einfach wegtrinken kann. Ne? Ich habe den mal 2 Jahre liegen lassen, das lohnt sich nicht so unbedingt. Also da merkt man dann schon, dass er abbaut, aber dafür ist er ja auch nicht gemacht.
Er ist nicht unbedingt dafür gemacht, aber es ist auch interessant, mal wirklich ältere Jahrgänge beim Elbling auch zu probieren. Er lebt als junger, frischer Wein. 2 Jahre, auch mal noch ein drittes Jahr, aber das dann soll er eigentlich getrunken sein. Wir füllen ja auch jedes Jahr neuen ab.
Ja, eben. Auxerrois gehört mit zur Burgunderfamilie. Hat den Namen von einer Stadt, die unweit von Chablis liegt, also so Champagne-Chablis-Gegend.
Ja, und seltsamerweise in ganz Frankreich ist kein Stock Auxerrois zu finden.
Ja, das ist wirklich erstaunlich. Ne?
Weil es kommt einfach daher, als dieser Auxerrois sich hier verbreitet hat, waren wir burgundisch. Mhm. Und ist mit auch ein Grund, denke ich, warum der Kurfürst Clemens Wenzelaus hat ja an der Mosel, wann war das, 1872, verordnet, dass alles außer Riesling gerodet werden muss und die Mosel soll nur mit Riesling bestockt sein. Ja? Mhm. Und wir haben damals nicht zu diesem Kurfürstentum gehört. Okay. Und der Auxerrois, wie gesagt, auch, das war aber schon wesentlich früher, kommt der Name, denke ich, einfach, weil wir damals burgundisch hier waren und hat dadurch seinen Platz hier einfach gefunden. Es ist eine Rebsorte, die für mich zwischen dem Weißburgunder und dem Grauburgunder steht. Er hat noch etwas weniger Säure als der Weißburgunder, aber er hat kräftige, intensive Geschmacksaromen, aber nicht so kräftig, intensiv wie der Grauburgunder sie wieder hat. Aber Weintrinker, die in irgendeiner Weise ein Problem mit Säure haben, die sind immer gut mit einem Auxerrois beraten, weil er von Natur aus einfach ganz wenig Säure hat.
Ja, trotzdem eben ganz, trotzdem straff wirkt, ne? Auch am Gaumen. Also es ist überhaupt nicht wie man sich das so vorstellen könnte, wenn die Säure im Wein fehlt, dass der Wein dann irgendwie
langweilig
wird, nicht mehr so richtig greifbar ist, fade wirkt oder so, hat er ja überhaupt nicht.
Nee, es sind ja auch nur 3 Gramm Restzucker, die sind. Und dann ist auch noch so ein bisschen was Knackiges. Und das ist auch ein Typ, ich will so einen Knack in allen Weinen eigentlich haben, weil wir Mosel sind. Und bei Mosel, da gehört so ein bisschen Säure und ein bisschen Intensität einfach dann dazu.
Das finde ich auch. Das ist auch tatsächlich mein Fazit, das ich ziehen kann, jetzt von meiner Moseltour, dass die Winzer zumindest, wo ich war, ich meine, ich habe mir die natürlich auch ausgesucht, aber dass alle eigentlich darauf hinarbeiten, dass diese Weine eine klare Säure haben und einfach einen großen Trinkfluss bieten, also dass man einfach Lust hat, diese Weine zu trinken und dass man nicht nur Lust hat, Probeschlücke zu nehmen, ja, die dann irgendwie füllig sind, Volumen haben, sondern dass man einfach Lust hat, auch eine ganze Flasche zu trinken im Zweifelsfall.
Dass man dabei sitzen bleiben kann und genießen kann einfach. Genau. Und für mich wird in ganz Deutschland viel zu viel über Wein geredet, über Aromatik, über immer, es muss immer dicker, immer mehr in der Flasche drin sein. Wir sind komplett Aroma überschüttet, überlastet mit allem drumherum. Und da ist der Elbling ist für mich definitiv ein Wein der Zukunft. Ohne viel Geplänkel, ohne viel Spielerei, eine Flasche aufmachen, ausschenken, sich hinsetzen, Füße hochlegen und ohne noch großartig über den Wein nachdenken zu müssen, noch zu philosophieren, ihn einfach genießen und einfach mal eine Ruhe in sich kommen lassen und denken, wie gut man es eigentlich hat.
Das ist, glaube ich, also ich würde den Elblinger am ehesten vergleichen mit einem Muscadet, glaube ich.
Die sind aber intensiver vom Geschmack.
Ja, die sind im Zweifelsfall intensiver, aber sie haben von der Aromatik her, also die werden ja dann eben Söli meist, also die hochwertigen länger auf der Hefe gelagert, dann hat man eben diese hefigen, cremigen Aromen noch stärker dazu als beim Elbling. Aber vom Aromenspektrum her und von der Frische her, finde ich, kann man das schon ganz gut vergleichen eigentlich. Ja. Und wenn ich so sehe, was wie angesagt Muscadet irgendwie auch in London oder New York ist, dann ist das, glaube ich, durchaus auch ein Wein, der international Erfolg haben könnte, so ein Elbling, wenn er so in der Form ausgebaut wird, wie das hier bei dir der Fall ist.
Definitiv. Ja. Und ich meine, das ist jetzt eine Flasche. Wir haben noch einen ordentlichen Ertrag. Die Flasche kostet 5 €. Das ist aber für viele eigentlich zu wenig Geld für so eine Flasche. Es gibt Leute.
Sie gehen dann dran vorbei, weil es
zu günstig ist.
Ja. Ja.
Es gibt einfach.
Ja, das Erstaunliche ist, ich meine, im Durchschnitt wird in Deutschland nicht mehr als 4 € für einen Wein ausgegeben. Diejenigen, die dann ambitionierter sind mit dem Wein trinken, denen ist es dann wieder zu günstig.
Ja, genau.
Obwohl, muss man jetzt auch sagen, sieht man natürlich im Podcast nicht, aber die Wertigkeit der Flaschen, die Wertigkeit der Flaschenausstattung, der Etiketten, die ist schon sehr, sehr gut, finde ich. Also ich finde auch, dass das Design einfach schon zum Zugreifen animiert. Das kann man schon sagen. Also es ist echt gelungen.
Ja, ja.
Und bei dem, was man sonst teilweise hier noch so an Traditionsetiketten findet, ist es schon einfach ein ganz anderer Standpunkt sozusagen, schon auf dem Etikett. Ne? Abgesehen davon, dass da ja draufsteht, dieser Wein besteht aus 100% Leidenschaft. Das ist auch sehr schön.
Ja, also wir sind auch einfach absolut zufrieden. Ja. Das ist aber auch einfach mit ein Lob, was ich an meinen Cousin muss weitergeben, der Grafikdesigner ist, der ein eigenes Unternehmen hat. Und wir sind fast wie Brüder, wir beide. Und wenn er da eine Idee hat, und dann sind wir uns einfach einig und das passt. Und das ist einfach wichtig, dass, wenn so Etiketten gemacht werden, dass auch der Grafikdesigner sich in die Philosophie, in den Betrieb so ein bisschen mit rein denken kann. Und ja, es zeigt einfach eine Leichtigkeit, Lebendigkeit. So sind die Weine, so sind wir. Und nichts Verstaubtes, Antiquiriertes.
Du hast den Betrieb von deinen Eltern übernommen?
Ja, just vor 20 Jahren.
Also sehr jung übernommen.
Mit 22 Jahren habe ich hier angefangen. Ich habe mich irgendwann mit 17, 18 entschlossen, weiterzumachen. Mein Vater wollte eigentlich aufhören mit dem Betrieb. Er hat so nicht die rosige Zukunft da drin gesehen. Und ich hatte aber einfach Lust dran. Ich habe mit 12 Jahren unsere Äcker gepflügt und war mit 14 unterwegs in Weinbergen und irgendwann ist zwar so ein bisschen von der Landwirtschaft, die mein Vater damals noch mitbetrieben hat.
War also auch ein Mischbetrieb.
War ein Mischbetrieb gewesen. Es werden 6 Generationen wird Wein angebaut in unserer Familie, hier im Haus, im Ort. Mein Großvater hat angefangen, Wein auf die Flasche abzufüllen. Also es ist jetzt die 3. Generation, die dann in der Flaschenweinvermarktung mit drin ist. Und als ich halt Ende der 80er mich dazu entschieden habe und zu meinem Vater gesagt habe, ich mache es gerne, ich will es machen, war aber ganz klar die Entscheidung, wir machen jetzt nicht noch Ackerflächen und Viehwirtschaft hier dabei, sondern es muss auf Flaschenweinvermarktung gehen. Wir müssen uns konzentrieren und ein bisschen aufstellen für die Zukunft. Das hat er aber auch wirklich mitgemacht, hat dahinter gestanden und es hat etliche Jahre gedauert.
Ja, das glaube ich.
Also man muss schon ein bisschen blauäugig am Anfang rangehen. Aber bis das es wirklich mal läuft, bis das wirklich ein Name mal draußen aufgestellt ist, das dauert länger, als man denkt.
Oh ja, das glaube ich. Bist du häufig unterwegs und machst Marketing auch selber für deine Weine? Oder?
Ganz wenig.
Ganz wenig.
Ganz wenig. Wir haben im Moment wirklich das Glück, dass Leute wie du einfach zu uns kommen, weil wir wirklich, denke ich, eine kompromisslose, ehrliche Sache hier zeigen und leben. Und das ist Gott sei Dank für ein paar Leute einfach interessant, hier vorbeizukommen, das zu sehen und auch darüber zu schreiben. Und dadurch können wir uns auf die Produktion, auf den Weinberg konzentrieren, können da wirklich alle unsere Zeit reinstecken, um einfach ein gutes Produkt daraus zu kriegen. Weil auch da bist du wieder dermaßen eingeschränkt. Ich war letztes Jahr, bin ich nach Hamburg gefahren, kurz nach der Ernte, 2 Tage. Christina Fischer hat ihr neues Kochbuch vorgestellt und hat da angefragt im Sommer schon, ob ich nicht kommen könnte. Dann habe ich gesagt, ich versuche es hinzukriegen, weil wir schon über Jahre wirklich gute Sachen zusammen gemacht haben. Ich bin hingefahren, wir haben das gemacht, es war eine gute Sache. Es hat Spaß gemacht. Aber es waren die einzigsten 2 Tage, wo noch eine tiefere Lockerung der Böden nach dem Herbst möglich war.
Okay.
Von da an hat es geregnet. Es war nichts mehr möglich. So. Und wenn ich die Tage unterwegs bin, kann ich nicht meine Arbeit hier zu Hause machen. Und
machst du die alleine?
Die mache ich alleine. Also maschinell, das wird alleine gemacht. Und von der Laubarbeit, Rebschnitt, ich schneide alle Rebstöcke selber vor.
Okay.
Und dann
bei wie viel Hektar?
5,5 Hektar.
Boah, das ist schon.
Und dann kommt Schwiegervater und noch 1, 2 Rentner sind mit dabei. Die helfen dann mit Putzen, die helfen mit Ausbrechen und Laubarbeiten machen, die sind da mit dabei. Aber es ist einfach, wenn du an einem Tag, wo eine Arbeit möglich ist, nicht da bist, dann, das war das ganze Jahr nicht mehr möglich, die Sache zu machen. Dann ist es passiert, dann musst du ein Jahr aussetzen in dem Moment. Und das ist schade und das will ich nicht. Ich will gerne hier eine perfekte Arbeit draußen einfach machen und das Maximum über die Arbeit draußen im Weinberg erreichen. Weißburgunder.
Als ich das erste Mal mir ein Probepaket von dir habe kommen lassen, das man ja auch auf deiner Website bestellen kann und was ich eigentlich auch nur eben ans Herz lege, hatte ich das Gefühl, als ich die durchprobiert hatte, das sind so, das ist, also gerade auch bei Weißburgunder und Grauburgunder, die man ja jetzt auch gut kennt, ist ja jetzt nicht der erste Weißburgunder im Glas, aber es ist fast sowas wie Archetypen. Ja? Also wenn man einen blitzsauberen Weißburgunder, jetzt nicht aus dem Holz, sondern aus dem Edelstahl, wo sozusagen keine zusätzlichen Aromen von außerhalb kommen, haben will, dann ist man da eigentlich genau da, was ein Weißburgunder ausmacht oder ein Grauburgunder und auch ein Auxerrois, finde ich. Wobei man da vielleicht eben nicht so viel Erfahrung hat. Aber gerade jetzt bei diesen beiden Weinen finde ich das ganz prägnant.
Ja, Weißburgunder ist so neben dem Elbling auch einfach ein Steckenpferd, ein Lieblingswein von mir. Ich mag sie schmal, geradlinig. Aber wenn wir hier am Reden sind, der Geschmack ist im Mund. Ne? Ja. Der bleibt über Sätze, bleibt dieser Geschmack einfach im Mund. Und das ist das Interessante, finde ich, daran. Und das sind keine Sekundenaufnahmen, die man von so einem Wein machen kann, wo man einen Schluck probiert, ausspuckt und eine Bepunktung in dem Moment macht. Für mich sind das einfach Weine, und das ist auch Weintrinken, sich hinsetzen, und wenn das Glas zu schnell leer geht und wenn die erste Flasche zu schnell leer geht, dann ist der Wein gut.
Genau.
Darauf kommt es einfach an. Und für mich geht es nicht mehr reinstecken von Aromen und noch mehr Intensität reinpacken. Das ist nicht Ziel der Sache. Ne?
Das heißt, ich gehe mal davon aus, du nimmst schon Reinzuchthäfen, aber sehr neutrale, oder?
Ich versuche möglichst neutrale Reinzuchthäfen, und ich habe für mich, wo ich draußen immer wieder in Diskussionen mit Leuten gerate, ich setze nur ein Viertel bis ein Drittel der angegebenen Hefemenge überhaupt zu. Wir müssen teilweise die Sache machen, da wir 5 verschiedene Rebsorten anbauen. Wir gehen oft an einem Tag in 2 verschiedene Weinberge ernten. Und ich habe seltenst abends ein Fass, was spundvoll ist, um eine Spontangärung durchzuführen. Und wenn ich Spontangärung machen will, dann muss das Fass spundvoll sein. Da darf keine Luft drüber sein, weil diese Luft sofort Nahrung, der Sauerstoff Nahrung für Mikroorganismen ist, und dann kann es direkt schief gehen im Fass. Von daher sind wir irgendwo gezwungen, möglichst schnell ein Angären hinzukriegen, damit wir anaerob werden, dass Kohlendioxid im Tank drin ist und die Mikrobiologie uns da nicht irgendwo ein Schnäppchen schlägt. Ich gehe hin, ich setze, wie gesagt, ein Viertel bis ein Drittel der Hefe ein. Da wir durchgegorene Weine machen und die wenigsten Kollegen, die auch spontan vergären, erreichen ein komplettes Durchgären auf Null mit der Spontangärung. Dann wird irgendwann wieder doch ein Ansatz mit Hefe irgendwas gemacht. Wir können keinen Wein mit 15 Gramm Restzucker im Keller gebrauchen. Nee. Wir haben dieses Jahr keinen Wein mit mehr als 3,5 Gramm Restzucker abgefüllt. Ja. So, und ob ich jetzt da irgendwann mir Mühe geben muss, während der Gärung das Ganze wieder in Gang zu bringen, oder ob wir am Anfang einfach einen kleinen Start geben. Mhm. Das, was natürlich drin ist, kann immer noch ein bisschen mitspielen und arbeiten. Wir überrumpeln die dann nicht direkt. Ja. Aber die Weine gären in 3-4 Wochen sauber durch auf Null. Wir haben Geschmack, intensiven Geschmack im Glas, aber eben keine Aromenintensität, die von irgendwelchen Hefen herrühren, sondern man schmeckt den Boden, man schmeckt mich als Winzer und das Ganze drumherum hier einfach. Und viele sagen, das ist nicht gut, das funktioniert so nicht. Für mich funktioniert es so, und ich mache es so. Mhm. Ganz einfach.
Muss man auch erstmal hinkommen, ne?
Ja, das und man ist immer wieder was Neues, versucht man auszuprobieren, und das ist.
Gibt es einen Wein, den du noch machen möchtest? Also wo du das Gefühl hast, das muss ich irgendwann nochmal tun? Irgendwas Verrücktes, irgendwas ganz anderes?
Also wir werden dieses Jahr was Neues machen. Wobei ich ja, es kommen nie mehr wie 8 Weine auf unsere Karte drauf. Okay. Ja? Das ist eine Prämisse. Ja. Die ich von Anfang an hatte, und die bleibt auch bestehen. Aber wir werden dieses Jahr einen Rosé Cremant versuchen zu machen.
Ja.
Und es kann sein, dass es dann irgendwann vielleicht mal keinen Spätburgunder Rotwein mehr gibt.
Okay.
Weil Cremant läuft einfach so gut bei uns. Und es sind einige Kunden, die gesagt haben, hör mal, es gibt kaum einen guten, richtigen Rosé-Cremant. Mhm. Du hast Spätburgunder, willst du nicht mal was ausprobieren? Mhm. Und da tüfteln wir, also da versuchen Super. Wir im Herbst mal. Ja, und da war, wie gesagt, Cremant einfach gut ankommt. Und mit dem Spätburgunder ist kaum einer vermutet, so ein Spätburgunder hier in dieser Region. Mhm. Auf die Art und Weise burgundisch gemacht, ein Jahr im Barrique, ein Jahr auf der Flasche, bevor er überhaupt in den Verkauf rein geht. Das ist, das kennen viele einfach. Verbinden das nicht mit der Region.
Und ist entsprechend schwer zu verkaufen. Ja.
Deswegen ist er nicht so einfach zu verkaufen. Und es gibt einfach viele andere Güter, die etliche Rotweine haben und genauso gut wie wir da liegen, gute Böden haben. Wir müssen nicht alles machen. Man kann es mal eine Zeit lang ausprobieren. Und wie gesagt, wenn das mit dem Rosé klappt, ich bin kein Freund von Rosé-Weinen, überhaupt nicht. Aber den Cremant will ich gerne, das ist eine Herausforderung.
Ja, ich finde, das hat auch nochmal was ganz anderes als ein normaler Rosé. Jetzt, ich meine, es gibt ja auch tolle Rosé, aber ein Rosé-Cremant, wenn er gut gemacht ist. Aber ich finde auch, es gibt relativ selten tatsächlich guten Cremant-Rosé. Ich überlege gerade, welcher mir einfällt. André Stenz aus dem Elsass, ich weiß nicht, ob du den kennst. Nee. Der macht einen sehr schönen, der macht relativ hohe Mengen, glaube ich, weil er eben auch in vielen Bioläden der Republik auch schon lange vertreten ist, über Riegel importiert. Aber immer sehr, sehr gute, sehr saubere Qualität. Und dessen Rosé Cremant gefällt mir eigentlich schon immer sehr gut.
Ja. Muss ich mal Augen aufhalten, dass man mal probieren kann, weil es ist ja auch interessant für uns immer, andere Sachen auch zu probieren.
Was probierst du gerne? Was probierst du gerne?
Wir probieren, also meine Frau ist ein Cremant-Fan und wir trinken immer mehr Cremant eigentlich. also ansonsten, ich probiere sehr, sehr viel gerne rundherum. Es soll aber trocken. Eigentlich sein. Und ich für mich schaue immer hinten aufs Etikett und ich lasse den Wein eigentlich schon stehen, wenn eine 13 da drauf steht. 12,5 fängt bei mir schon an, irgendwo ein bisschen bedenklich zu werden, weil ich einfach immer, die Weine, die können gut sein, die können gut schmecken, aber ich trinke ein Glas davon und habe keine Lust weiter zu trinken. Wo es interessant ist, was früher ja nicht so machbar war, ist so feinherbe Rieslingweine, Saar, Mittelmosel. Die können schon mal ihre 11,5-12, aber dann trotzdem noch so 17-18 Gramm Restzucker auch haben, die aber dadurch nicht überladen, nicht zu dick sich anfühlen. Ja. Das macht auch Spaß, wirklich zu trinken. Aber die geht man teilweise suchen. Der Weißburgunder war übrigens durchgegoren. Und er hat trotzdem einen Schmelz, rund, harmonisch. Ja.
Wenn du mit deiner Familie sprichst, sprichst du, also es hört sich an wie Letzeburgisch, oder?
Es ist Moseldialekt.
Moseldialekt, aber es ist schon sehr nah an dem, was auf der anderen Moselseite gesprochen wird, oder?
Ja, ganz klar. Aber also hier hat jeder Ort hat hier seinen Dialekt. Über 3 Kilometer wechselt hier die Sprache, Aussprache. Und mit Luxemburg grenznah ist das hier sehr verwandt. Aber wenn du dann zum Beispiel die Sauer hochfährst, und du kommst noch weiter dann, du nicht mal die Sauer, du kommst in die Südeifel, wo es belgische Grenze.
Ja.
Wir verstehen die nicht mehr.
Okay.
Das ist so ein spezielles Dialekt, ja. Ein bisschen noch, aber wirklich schwer. Aber die verstehen sich über die Grenze perfekt. Also es ist so ein schwimmender Wechsel dieses Dialekts. Die beieinander wohnen, die verstehen sich. Und es ist so ein natürliches Abgrenzen voneinander, dass man schon von der Sprache her merkt, oh, der da kommt von weiter weg. Pass auf, was sucht der hier? Das sind natürliche Grenzen, die gelebt werden, wo das dann sofort auffällt, ist ja heute auch, man hört ja, ob einer von Köln oder Berlin oder München
ja, kommt. Ne? Aber man hört nicht mehr unbedingt als Außenstehender, ob der jetzt aus Bonn oder Köln kommt. Das halt
vermischt
nicht,
sich. Ne? Ja,
das auch, vermischt sich zu stark.
Immer mehr. Ja. Aber ich spreche mit unseren Kindern Dialekt.
Ja.
Das Dialekt, was hier im Ort gesprochen wird. Sie antworten mir immer mehr darauf. Okay. Ja. Es dauert so ein bisschen. Ich bin mit der Einzige. Ich muss jeden hier in diesem Ort animieren, Dialekt mit den Kindern zu sprechen. Ne? Was hier an Deutsch gesprochen wird, das ist für die Schule und für die Welt draußen keine Schule, ja. Okay. Das ist Umgangssprache, die keiner braucht. Und deswegen sage ich zu allen, sprecht bitte Dialekt mit den Kindern, ja.
Ja.
Und das muss ich sogar meiner Mutter, muss ich das sogar immer wieder
beibringen. Obwohl die selber alle Dialekt sprechen untereinander.
Alle. Ja, okay. Ja. Aber das war irgendwo, ich war so mit das letzte Kind hier im Ort, was noch rein auf Dialekt erzogen wurde. Und ich war nur ein Jahr im Kindergarten. Vorher gab es noch keinen Kindergarten hier in der Gemeinde. Und ich kam in den Kindergarten und konnte kein Wort Hochdeutsch. Ich bin in die Schule gegangen, kein Wort Hochdeutsch bis da. Und dann kam so diese Welle, dass das ja nicht geht, dass man doch Hochdeutsch mit den Kindern sprechen muss. Und so ein gewisser Wandel ist wieder da, aber nicht stark genug. Also es verliert sich leider Gottes immer mehr. Aber wie gesagt, man kann trotzdem Deutsch lernen, auch wenn man
Dialekt nur gesprochen hat. Du sprichst ja erst noch ein akzentfreies Deutsch. Also.
Das muss man auch nicht in der Schule lernen, das kann man auch im Leben draußen später lernen. Das hängt nicht unbedingt am Deutschlehrer. Aber für mich ist es einfach wichtig, mit den Kindern einfach Dialekt zu sprechen. Das gehört hier einfach dazu. Und ich überhaupt später... Wir leben ja hier Dreiländereck, Luxemburg. Es gibt hier zig Leute, die lernen Luxemburgisch in der Abendschule, weil sie drüben arbeiten, um die besser zu verstehen. Ja, das ist eine zweisprachige Erziehung, die wir hier im täglichen Leben einfach machen. Und wenn du das nicht von Anfang an, ich habe von der ersten Minute an, habe ich mit den Babys Dialekt gesprochen. Wenn du das nicht von Anfang an machst, kriegst du das nicht mehr rein nachher. Wenn du einmal nur Hochdeutsch gesprochen hast, dann bist du in dem Hochdeutsch drin und kriegst das nicht mehr umgeswitcht. So können wir hier zusammen sitzen. Ich spreche mit meiner Frau Hochdeutsch. Sie versteht auch Dialekt, aber das ist auch, man hat angefangen, Hochdeutsch zu sprechen.
Sie kommt nicht von hier.
Sie ist von der Saar, 20 Kilometer über den Saargau gerade rüber. Und man muss das konsequent einfach durchziehen. Ich habe einen Winzer, einen Kollegen in Palzem. Er spricht mit seinem Vater Hochdeutsch. Ich spreche mit seinem Vater Dialekt. Ich spreche mit ihm Dialekt. Die beiden untereinander Hochdeutsch. Wir können zu dritt da stehen und miteinander sprechen. Da wird permanent umgeswitcht. Permanent. Okay. Das geht fließend. Jeder versteht den anderen. Ja. Aber die beiden sprechen Hochdeutsch miteinander. Weil das einmal angefangen wurde. Der Kerl kann perfekt Dialekt.
Wie ist der Kontakt zur anderen Seite, Moselseite?
Für mich, ich kenne fast alle Winzer drüben.
Da gibt es auch Steinmetzen.
Ne? Annähernd, Steinmetz gibt es auch drüben. Ja, gestern hatten wir noch eine Weinprobe hier gehabt von Kunden, die von Berlin kamen und die sind zu Fuß von Nittel hier hochgewandert und haben gefragt, sag mal, hast du jetzt noch eine Niederlassung in Luxemburg aufgemacht? Wir haben von der Seite hier Steinmetz da drüben gesehen. Alles Zweigstellen, alles Tochterunternehmen.
Heimlich.
Ne, drüben ist der Name auch sogar noch öfters verbreitet als hier. Wir machen seit 20 Jahren, degorgieren wir unseren Sekt mit einem Luxemburger Kollegen. Der sich damals schon intensiv einfach damit beschäftigt hat und die haben direkt auf eine gute Maschine da gesetzt, um das zu machen. Und das funktioniert reibungslos. Ich fahre seit 94 mit denen nach Mailand auf Messen und da ist eine unheimliche Verquickung und ganz interessant, intensiv. ist das. Das ist echt, es macht Spaß. Es macht alleine für mich, wenn man draußen ist, dann wird Französisch gesprochen und die können halt alle perfekt Französisch, dann lernt man es auch noch mal mehr. Man ist im Elsass daheim, man ist in Italien halb daheim. Die zwei Winzer von dem, wo wir Sekt degustieren, die Mutter ist Italienerin gewesen, deren Vater ist 1927 oder 1930 nach Greifeldingen, das ist direkt hier, der auch durch das Tal hier durch, nach Greifeldingen gekommen aus Italien, um die KAF-Kooperativ, um die Genossenschaft zu bauen. Und die Tochter ist hier hängen geblieben, hat einen Winzer, ist Jungen geheiratet. Er kann ein bisschen Französisch, ich habe einen anderen Winzerkollegen in Ahn, ein paar Kilometer Mosel abwärts. Der hat eine Italienerin, die aber in Luxemburg aufgewachsen ist, geheiratet. Wenn wir dann nach Italien fahren und die diskutieren da mit den Italienern, das war ein Heidenspaß. Und das hat für mich hat das Weltoffenheit gebracht, locker an andere Länder ranzugehen. Weil meine Eltern waren mir hier einfach im Ort, da ist nicht groß Urlaub, über die Grenze ging es eigentlich nicht. Aber trotzdem haben sie mich im fünften Schuljahr schon in Französisch reingesteckt, was ich damals nicht verstanden habe, aber 5 Jahre später. Und Englisch lernt man immer noch, das ist kein großes Problem, aber heute rennen wir durch Frankreich. Ich kann von heute auf morgen, ich schalte sofort um und spreche Französisch. Und komme da durchs ganze Leben damit. Da bin ich sehr dankbar heute drüber. Aber damals war ich es nicht.
Ja, zum Schluss haben wir noch den Grauburgunder im Glas. Ne?
Jawohl. Da wird es dann ein bisschen runder, intensiver, kräftiger, Eleganz mit drin.
Wann füllst du die ab, die Weine, normalerweise?
Wir füllen Ende März, Anfang April so die ersten Füllungen ab. Aber wir füllen nie alles beieinander ab. Wir haben eine eigene Füllmaschine und können so, wenn wir schon früh ausverkauft sind, können wir einfach nur mal einen kleinen Tank vorneweg abfüllen. Es gibt einfach viele Jahrgänge, die bis April, Mai ganz verhalten und zurückgezogen sind, wo ich einfach im Februar, März noch nicht weiß, wie entwickeln die sich, was passiert da noch. Da könnte ich nicht einfach komplett den Keller abfüllen, ohne zu wissen, was passiert da noch. Und die Weine liegen im Keller im Edelstahlfass genauso gut wie auf der Flasche. Und so können wir individuell abfüllen, wie wir wollen. Wir füllen, etikettieren, verpacken direkt. Wir verpacken sogar schon einen Teil direkt in Postversandkartons. Meine Frau macht Büro und Versand. Wir brauchen teilweise länger, um Adressen zu übernehmen und Paketaufkleber zu schreiben, wie hier unten die Kisten dann fertig zu machen. Also das Ganze ist logistisch schon durch. Organisiert, ja. Und wenn wir dann halt so 3-mal, 4-mal im Jahr abfüllen, überlege ich mir, ich weiß ja, wie die Verkaufszahlen in etwa sind, es sind ja nur 6 Positionen Wein. Da hatten wir ein bisschen wenig im Versandkarton gehabt, da hatten wir ein bisschen zu viel, dann wird die Zahl ein bisschen geschoben. Wenn auch mal ein paar Flaschen umzupacken sind, ist das auch kein großes Problem. Aber der Kunde bestellt im Internet montags und er hat mittwochs, donnerstags einen Wein.
Wie viel machst du über das Internet?
Also man müsste das mal wirklich genau nachvollziehen, aber gefühlsmäßig sind es 80%.
Das ist ja enorm.
Ja, also es sind ein paar Sachen, die telefonisch ankommen. Vieles, was auch nicht unbedingt über einen Job, aber trotzdem per E-Mail bestellt wird. Ich mag immer noch Faxe, aber es kommen zu wenige. Fax finde ich immer noch mit die beste Erfindung. Bei E-Mail weiß man nie, wo es definitiv rauskommt. Da kommen, wie gesagt, noch ein paar Sachen an, aber Internet ist für uns. Deswegen, das Internet ist auch nicht zu verfluchen, weil es den Einzelhandel kaputt macht. Es gibt kleine, feine Unternehmen, die sich darüber einen super guten Markt erschließen können und wir leben davon. Und man soll das nicht verteufeln, dass die Einzelhändler da kaputt gehen in dem Moment. Es ist natürlich dadurch, dass Postversand günstiger wurde, ist es eingeschlagen wie eine Bombe. Dadurch, dass da die Monopolstellung der Post geknackt wurde und ein Wettbewerb entstanden ist. Früher haben wir 17,60 Mark für eine 12er-Kiste quer durch Deutschland gezahlt und heute sind es 5 Euro für eine Kiste. Ja. Das ist ein Unterschied.
Machst du das auch über dieses Wein-Plus-Netzwerk oder so ganz?
Nee. Wir kriegen hier über unseren Bauernverband, kommen wir an
andere Konditionen,
an die auch. Konditionen ran. Das funktioniert eigentlich auch. Wir haben umgestellt, früher hatten wir DPD-Versand gemacht, heute machen wir es mit DHL oder Post, weil einfach unser Briefträger hier die Kisten mitnimmt. Bei DHL ist das auch nicht mehr für die Zukunft alles gesichert, aber diese moderne Sklaverei, die da in diesen Unternehmen
teilweise vorherrscht, das ist vorherrscht, schon ziemlich
übel. Das will ich im Moment einfach nicht unterstützen.
Ja.
Und der Briefträger, der hier kommt, der hat jeden Monat seinen Lohn und weiß, was er sich auf sein Brot drauf machen kann.
Ja.
Und von diesen freien Unternehmen, na, das ist.
Das ist schon teilweise hart. Also diese ganze Subunternehmerei, die Post ja auch schon hat in Teilen, aber.
Ich nenne es moderne Sklaverei.
Ja, das ist, glaube ich, auch nichts anderes.
Das ist es, gell? Ja. Und solange wir das ein bisschen berücksichtigen können, machen wir das auch. Und wenn es auch ein bisschen teurer ist, dann ist es halt ein bisschen teurer. Aber den Leuten geht's gut. Wir hatten hier einen DPD-Fahrer gehabt, der war zeitweise, der war so mies gelaunt. Und ich habe irgendwann zu meiner Frau gesagt, weißt du, wir bemühen uns hier einen guten, harmonischen Wein zu machen. Mhm. Aber wenn der 5 Kilometer die Kiste bei dem im Auto ist, dann ist er unharmonisch. Das passt nicht.
Ah. Stefan Steinmetz, harmonischer Wein mit 100% Leidenschaft. Vielen Dank fürs Gespräch.
Wir geben uns Mühe.